Okay, du nimmst schon auf.
Nö, alles gut. Ich will nur noch mal, dass du sagst, dass nichts passiert ist.
Ja, ist halt nur
On record.
der Nahostkonflikt und so weiter, aber dazu können wir schwer was sagen.
Ja.
Das finde ich immer ein sehr kritisches Thema, weil da geht es halt um so viele Sachen, die wir alle, glaube ich, wo wir uns alle nicht auskennen.
Ja, ich mach mal. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist jetzt die 28. Folge Selbsthilfegruppe Politik. Und weil wir ein langes Wochenende haben und weil wir viel beschäftigte Podcasterinnen und Podcaster haben, ja, einige sind im Wahlkampf, andere sind noch irgendwie Abitur oder vergleichbare wichtige Prüfungsleistungen und so, sind wir heute beschaulich, aber das gibt mir die Gelegenheit, mal ganz viel mit Robin zu reden. Hallo Robin, schön, dass du heute da bist.
Moin Moin.
Ja, und wir haben uns gedacht, wir machen, wie machen wir das diese Woche? Weil wir haben die ganze Woche schon, ja, die ganze Woche, wann ging das los? Montag, Dienstag? Das ist eigentlich die ganze Woche, ne? Schon gehadert mit dem Thema der Ostkonflikt. Robin hat das ja gerade schon eigentlich alles dazu gesagt. Ob wir darüber überhaupt berufen sind zu reden oder nicht. Ich glaube, wir sind berufen zu sagen, dass das, was da in deutschen oder vor deutschen Synagogen passiert ist, dass das einfach gar nicht geht. Also das ist jenseits von Gut und Böse. Also ich habe mich viel beschäftigt mit dem Thema Nahostkonflikt diese Woche und viel Verständnis für Menschen mit arabischem Background, die Solidarität mit Palästina ausdrücken wollen, aber die antisemitische rote Linie, die muss gelten in diesem Land und eigentlich überall auf der Welt. Und die wurde da mehrfach überschritten. Und das glaube ich, kann man ganz ohne, dass man sich mit dem Nahostkonflikt auskennt, verurteilen, oder?
Stimme ich absolut zu. Also ich finde generell, dass dieses ist ja ein sehr religiöses Thema geworden, dass man mittlerweile eher auf die Religion gegenseitig verurteilt, anstatt dass man wirklich über die politische Teilhabe dort jetzt die Städte Palästina und Israel dort mit beeinzieht, sondern eher den religiösen Aspekt. Und das verurteile ich sehr scharf, da antimuslimischer Hass oder antisemitischer Hass einfach nicht zielführend sind für diese ganze Nahost-Situation.
Ja, also ich glaube, das kann man zurückweisen, wenn in israelischen Straßen die radikal-orthodoxen Tod den Arabern rufen oder wenn andersherum eben Menschen mit arabischem Background, scheiß Juden in Deutschland oder halt dann irgendwie Entsprechungen auf Arabisch in Palästina oder im Gazastreifen oder sonst wo. Das ist also. Da sind rote Linien eindeutig überschritten. Die ganzen anderen politischen, rechtlichen, völkerrechtlichen, moralischen, es sind viele moralische Fragen, habe ich schmerzlich lernen müssen in den letzten Tagen. Die sind, glaube ich, eine sehr, sehr weite Debatte. Da gibt es sehr viel, was man berücksichtigen muss. Da ist es, glaube ich, definitiv nicht so, dass es da so ein ganz klares Gut und Böse Bild ist oder dass es da irgendwie, also ja, ich glaube, da gibt es leider nicht, also leider ist vielleicht falsch, aber man sehnt sich ja immer so nach einfachen Sichten auf die Welt und ich glaube, die findet man generell eigentlich sehr selten und man findet sie aber ganz sicher nicht in diesem Konflikt. Weder ist es, glaube ich, zuträglich, so zu tun, als ob die Hamas irgendwie keine Terrororganisation sei oder irgendwas Relativierendes in die Richtung zu tun oder irgendwie da irgendwen in Schutz zu nehmen. Noch ist es redlich, so zu tun, als ob die Palästina alle Terroristen sind. Also das ist definitiv nicht so und gleichzeitig sollte man weder so tun, als ob Israel in diesem Konflikt irgendwie weiß ich nicht, ein Engel ist, das ist vielleicht die falsche Ausdrucksweise, aber und gleichzeitig sollte man aber auch definitiv jegliche Dämonisierung und alles, was dann wirklich in Richtung Antisemitismus geht, also da muss man auch aufpassen. Da gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich kritisiere ja nur das Handeln des Staates Israels. Das muss man meiner Meinung nach kritisieren, aber da spielt sich auch viel unter Deckmänteln ab und das ist vielleicht ein Thema für eine etwas anderes Setting, vielleicht dann auch mit Menschen, die sich die uns da mehr Input geben können. Aber deswegen sind wir auf die Idee gekommen. Robin, erzähl uns, auf welche Idee wir gekommen sind.
Auf welche Idee sind wir gekommen?
Ja, du hast gerade schon gesucht. Das ist doch schon die Idee gewesen.
Den FDP-Parteitag.
Ja, das ist unsere Idee gewesen. Wir empfehlen der Freien Demokratischen Partei, einen Parteitag abzuhalten. Das ist vor der Bundestagswahl so üblich, hat man uns gesagt. Und wir empfehlen das der FDP auch. Und wir sehen gerade, die Empfehlung wurde umgesetzt, schon vorgestern.
Ja.
Die FDP reagiert sehr schnell auf unsere Empfehlungen. Was sagst du dazu, Robin? Das finde ich gut.
Ich fand den Parteitag ehrlich gesagt eher schwach von der FDP und sie haben es ja sehr als Aufbruch vermarktet, aber ich fand ihn eher weniger zielführend, muss ich ehrlich sagen. Und Lindner wurde wieder gewählt und ich bin kein sonderlicher Fan von Lindner, deswegen, ja.
Okay, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da tatsächlich auch überhaupt nicht so viel rein, also eigentlich, ich habe da gar nicht reingeguckt. Bei allen anderen Parteitagen, Grüne, nee, die Grünen hatten noch keinen, ne? Das war nur die Ankündigung, dass Annalena Kanzlerkandidatin ist.
Ich glaube auch, ja.
Die haben noch einen, die Grünen. Ich glaube, das ist Anfang Juni jetzt, nächste, übernächste Woche oder so. Dann den linken Parteitag gab es ja schon und bei der CDU gab es ja, gibt es ja sowas nicht. Parteitag, Wahlprogramm. Bei der Union.
Digitalisierung.
Ich glaube auch. Ja. Nee, aber der SPD-Parteitag, den gab es ja schon zu gucken und haben wir ja auch schon kommentiert. Also letzte Folge erst gewesen, glaube ich. Ne? Der ist gar nicht so lange her gewesen. Oder
der war letzte Woche. Heute ja. Letzte Woche war der SPD-Parteitag.
Ja, wie die Zeit vergeht, weil es ist schon wieder so ewig her. Ja, und seitdem hat sich, glaube ich, auch die Twitter-Sozialdemokratie so ein bisschen aufs Wahlkampf eingestimmt. Das war ganz interessant zu sehen in der Woche, in der Grüne und CDU Kanzlerkandidaten bekannt gegeben haben. Das ist ja jetzt schon 3 Wochen her oder so, glaube ich. Da haben die ja jeweils für sich beansprucht, dass jetzt der Wahlkampf losgeht. Und jetzt, wo die SPD dann Parteitag abgehalten hat, kam das vermehrt auch aus der SPD-Ecke, so nach dem Motto, jetzt, wo wir Parteitag gehabt haben, jetzt geht der Wahlkampf los. Ja, ist immer so ein bisschen ein subjektives Bild. Fakt ist, es sind noch 134 Tage bis zur Bundestagswahl. Wir haben noch eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in gerade mal 3 Wochen. Und es ist noch jede Menge auf dem Weg zu tun. Und ja, FDP-Parteitag. Die FDP will modern sein. Die FDP will für Bürgerrechte einstehen. Ich habe eine ganz interessante Analyse gehört, die meinte, naja, es gelingt Lindner schon deutlich besser als der alten Rösler-Brüderle-FDP, auch auf eben Themen jenseits wirtschaftsliberaler Positionen zu setzen. Aber man konnte sich doch, glaube ich, irgendwie noch nicht so ganz durchringen, oder? Also das ist so das Gefühl, was ich habe, dass diese Partei erstens immer noch viel zu sehr an der Person Christian Lindner hängt und dass sie zweitens immer noch nicht ganz geklärt hat. Wobei, das war jetzt doch dann tatsächlich recht eindeutig, dass die eher Sozialliberalen gesagt haben, na, wir sind doch eigentlich die Mehrheit und vor allen Dingen gesellschaftspolitische Positionen in den Vordergrund gestellt haben. Wie ist deine Wahrnehmung da?
Also, wie schon gesagt, ich fand den Parteitag eher schwach. Ich habe jetzt nicht, ihn auch nicht sonderlich viel verfolgt, aber ich fand ihn vom Aussehen auf jeden Fall nicht sehr passend zur FDP. Ich weiß es nicht. Das ist zumindest meine persönliche Meinung.
Twitter wurde sich viel lustig gemacht über dieses Bild von Lindner, wie er vor diesen Pulten mit den verschiedenen FDP-Spitzen steht. Und da gab es, ich habe nur die Caption gesehen, Aktenzeichen XY oder so irgendwie so, weil das so aussah wie Moderator steht vor so einer Fernsehtelefonzentrale in so einem Studio. Weißt du, so ein bisschen sah das so aus.
Ja, vom Gehalt verdient Lindner nur mehr als ein Moderator wahrscheinlich. auf jeden Fall fand ich er jetzt, ich fand es schon sehr eindrucksvoll. Ich habe gehört, dass eine Brezel dort teilweise 6 Euro gekostet hat.
Und das so fand ich auch krass. Hast du das Bild gesehen? Die Brezel sah total luschig aus.
Die sind ohne Salz, ohne alles. Für 6 Euro, da merkt man schon, welche Preisklasse die FDP vertritt. Ja, also hat sich die Partei, fand ich, jetzt nicht unbedingt geändert. Und ich sehe auch noch nicht jetzt einen großen Aufbruch oder eine 20% für die FDP.
Ja, das ist das Ziel, ne? Und ich finde, da hat man die Fronten schön klar gemacht. Also ich bin ja mal gespannt. Wir werden diesen Diskurs bestimmt noch führen in den nächsten Wochen. Es gab ja eine relativ starke Ampelfraktion oder eine relativ starke Stimmung für eine Ampel. Vor allen Dingen seit den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die FDP stellt sich doch aber, glaube ich, jetzt auf alles ein, nur nicht auf eine Ampel, oder? Also
ich glaube, sie wollen keine Zusammenarbeit mit SPD, habe ich jetzt so rausgehört.
Ja, oder?
Also insbesondere deren Babel.
Es scheint so zu sein, dass man sich natürlich, das hat man immer schon gesagt, das hat Lindner vor allen Dingen immer schon gesagt, dass man sich schwarz-gelb wünscht. Und man ist, glaube ich, ansonsten Jamaika eher zugeneigt, neu aufzulegen.
Und Jamaika, ich habe aber auch ein bisschen Angst vor einer Bahamas-Koalition. Aber ich denke nicht, dass sowas passieren wird.
Das ich glaube, dafür
die FDP auch nicht so jetzt.
Ich glaube, dafür hat Lindner und ich traue Lindner das tatsächlich mehr zu als Laschet. Ich glaube, Lindner hat seine Partei noch mehr im Griff als Laschet, die Union.
Aber ich glaube, Lindner ist nicht so, Lindner würde nicht in diese Richtung, glaube ich, gehen.
Dafür nee, Lindner würde das nicht machen, deswegen sage ich ja, der hätte das im Griff, der würde das verhindern. Und da gibt es auch keine, weißt du, bei der CDU musste der ja wirklich Sorgen machen, zumindest in den Ostländern gibt es da ja wirklich auch Fraktionen, die dafür zu haben sind. Und das Problem ist, dass die CDU natürlich perspektivisch vor allen Dingen im Westen Stimmen verlieren wird. Das heißt, die kommende Unionsbundestagsfraktion wird wahrscheinlich rechtslastiger sein. Ne? Also jetzt nicht nur wegen Maaßen persönlich oder so, sondern weil die, naja, das ist ja nochmal so eine andere Thematik, aber das haben wir ja auch schon abgegrast. Ganz schön, also das war schon ganz schön bitter, wie Laschet darunter gemacht wurde von Luisa Neubauer bei Anne Will letzte Woche Sonntag. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein sehr empfehlenswertes Stück Wahlkampfgeschichte, würde ich sagen, in diesem Jahr. Wie Laschet eigentlich ziemlich ohne Argumente dasteht, und zwar sowohl in der Frage Hans-Georg Maaßen als auch in der Frage Klimaschutz. Bei Maaßen fand ich noch spannend. Luisa Neubauer hat das relativ geschickt gemacht. Sie hat ihn letztlich darauf festnageln wollen, so nach dem Motto, klar kann Laschet sagen, er ist nicht dafür zuständig, wer in Südthüringen fürs Direktmandat aufgestellt wird. Das kann man natürlich sagen, das stimmt auch so. Aber Luisa Neubauer hat das relativ geschickt gemacht. Sie hat versucht, ihn darauf festzunageln, so nach dem Motto, sie wollen doch, dass man mit beiden Stimmen CDU wählt. Und wollen Sie das auch in Südthüringen? Rufen Sie die Menschen in Südthüringen dazu auf, dass sie mit ihrer Erststimme Hans-Georg Maaßen in den Bundestag wählen? Und da hat sich Armin Laschet letztlich nicht zu einem Ja hinreißen können. Das ist natürlich eine sehr versteckte Botschaft. Aber man würde sich wünschen, wenn er doch schon diese Person ablehnt, dass er das dann auch bitte wenigstens kundtun würde. Ja? Also irgendwie fährt er da so einen Schlingerkurs war schon sehr seltsam und war schon sehr, sehr komisch. Vor allen Dingen, dass danach plötzlich einige Medien so, was, Maaßen, Rechter, was, haben wir noch nie was von gehört. Wer ist das überhaupt? Ach, guck mal, der war ja Verfassungsschutzpräsident. ja, dann kann das ja gar kein Nazi sein. So. Also, das war schon eine sehr komische Reaktion.
Ja, man merkt auf jeden Fall, der Wahlkampf hat jetzt mittlerweile begonnen. Wir stehen nicht mal mehr in den Startlöchern wirklich, aber ich finde, es ist noch relativ unklar. Es gibt noch wirklich keinen klaren Sieger, außer natürlich, wir wissen, die Grünen sind sehr weit vorne, aber werden die Grünen tatsächlich am Ende gewinnen? Man weiß es noch nicht. Oder wird es dann doch am Ende doch wieder eine CDU-Regierung? Niemand kann es wissen. Deswegen ist das tatsächlich zurzeit eine sehr, finde ich, zu spekulieren, sehr schwere Lage. Jedoch hoffe ich einfach, dass die CDU als Nicht-CDUler hoffe ich einfach, dass die CDU ein bisschen absteigt und mal runter von ihrem Po rauskommt.
Dass sie absteigen, ist wahrscheinlich ausgemachte Sache, genauso wie, dass die Grünen Prozente gewinnen werden. Die Reihenfolge ist interessant und das haben wir jetzt gesehen. Ich glaube, das ist eine zulässige Aussage, dass man inzwischen sagen kann, die erste Welle des Grünen-Hypes ist auch vorbei. Also die Umfragezahlen der Grünen sind zwar nicht wieder gesunken, aber sie sind jetzt auch nicht weiter gestiegen.
Ne? Die Frage ist, wie viele Hype-Wellen wird es noch geben?
Genau, wird es noch weitere Wellen geben? Wird es noch andere? Wird es noch einen CDU-Hype möglicherweise wieder geben oder einen SPD-Hype sogar? Und wo wird sich das am Ende hinpegeln? Aber das sieht man ja öfter mal, gerade wenn es so drastische Veränderungen gibt, dass die dann eben auf einen Schlag passieren. Und dass sich dann die Zahlen erstmal wieder ein bisschen auseinander dividieren und verstetigen. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir gerade. Wir sind jetzt gespannt wahrscheinlich, was in Sachsen-Anhalt passiert. Ich denke mal, das wird so ein Thema sein, wo die Menschen nochmal drauf reagieren werden, wo die Parteien drauf reagieren werden und wo wir vielleicht nochmal uns nochmal das Feld der möglichen Wahlausgänge nochmal ein bisschen eingrenzen können. Ja, so viel zur Wahlkampfberichterstattung diese Woche. Oder hast du noch was anderes diese Woche mitbekommen, was Wahlkampf? Ich meine, wir gehen ja gleich noch ein bisschen was hier durch.
Also Richtung Wahlkampf habe ich tatsächlich ehrlich gesagt nichts mitbekommen mehr diese Woche groß, außer dass die FDP halt bereit ist für eine Regierung, ja. Aber sonst wirklich gar nichts. Oder ja. Das Einzige, was ich heute gehört habe, Söder lässt Wahlkampf vorbereiten für sich selber, obwohl er nicht Kanzlerkandidat geworden ist. Was ich auch sehr interessant finde.
Das ist auch eine Sache, die man noch beobachten muss. Markus Söder hat sich, glaube ich, immer noch nicht wirklich zurückgezogen und hat das auch, glaube ich, nicht vor. Ich glaube, er lässt Laschet jetzt aber auch erstmal ein bisschen fahren und ein bisschen rumdriften und ein bisschen verlieren, um dann wieder aus einer Position kommen zu können und zu sagen, ja, ich bin hier, ich meine, Kanzlerkandidat kann er ja jetzt nicht mehr werden, aber er kann sich ja immer noch als großer Retter, als irgendwie Wahlkampfgehilfe und als, weiß ich nicht, er kann ja sagen, ich bin in den Koalitionsverhandlungen auf jeden Fall dabei und ich, weiß ich nicht, vielleicht plant er ja was. Söder würde ich es zutrauen, ne?
Ja, vielleicht will er irgendein Ministerium haben. Vielleicht will er auch Seehofers Nachfolge werden.
Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zwischen Ministerpräsident von Bayern bleiben und Kanzler werden noch irgendwelche Abstufungen zulassen würde. Ich glaube, dafür ist er zu sehr Machtmensch. Ich glaube, er lauert einfach nur auf Laschets Verlust und will sich in Stellung bringen für 25. Das ist jetzt so meine steile These einfach mal.
Das wäre interessant.
Ja. Ja, Corona-Pandemie. Über ein Drittel der Deutschen sind schon geimpft. Das ist doch eine gute Meldung, oder? Also es hat sich ja doch jetzt irgendwie in den letzten Tagen herausgestellt, dass die pessimistischen und die, weiß ich nicht, die destruktiven Meldungen zum Thema Impfen in Deutschland irgendwie, die es ja im Februar und so gab, dass die dann doch irgendwie doch sehr unbegründet waren, oder?
Ja, ich bin dort beim Thema Impfen wieder ganz falsch. Ich habe tatsächlich zur Corona-Pandemie bin ich persönlich bei der Seite, dass ich mittlerweile mich dort nicht mehr so informiere, weil ich das Thema mittlerweile einfach nur noch ein bisschen nervig finde, ehrlich gesagt. Ja. Ich halte mich an alle Regeln und so weiter und so fort. Und wenn was Neues in der Richtung kommt, werde ich es mir auch durchlesen. Aber dieses ganze
Aber impft.
Impfdebakel, ich möchte einfach jetzt eine Spritzerei bekommen und dann ist das gewesen.
Aber
Das
impft,
wäre
das ist
leider.
ja nur das, also gibt es überhaupt ein Impfdebakel? Also gab es ein Impfdebakel? Also ja, Deutschland hat halt nachgehangen in der, also anders formuliert, es gab Länder, die Vorreiter waren, die schnell, also am Anfang viel und schnell und schneller als alle anderen geimpft haben. Aber aktuell ist es ja so, dass Deutschland im Vergleich zu diesen Vorreiterländern wieder aufholt. So, und wir wahrscheinlich mehr oder weniger gleichzeitig mit Großbritannien die entsprechend kritischen Herdenimmunitätsquoten und so weiter erreichen werden. Also es gab wahrscheinlich gar kein Impfdebakel, es gab nur eine andere, wie sagt man, Regression, proportionale Verteilung, hier mathematischen Fachbegriff einfügen. Also die Dynamik des Impfens war einfach eine andere, aber das Ziel wurde quasi genauso gut erreicht.
Also ja, ich würde sagen, wir holen auch ganz gut auf. Das merkt man ja an den Zahlen.
Also
Ich
hast
schaue
du
einfach, dass es
schon,
so schnell wie möglich geht, ehrlich gesagt.
irgendeine Aussicht, was Impfung angeht?
Ich habe noch gar keine Aussicht. Ich muss dort noch, nämlich noch auf die EMA warten, weil unter 18-Jährige müssen ja erstmal noch mal extra getestet werden. Und ich bin ja auch noch mal unter 16, deswegen ist das ja noch mal schwieriger. Und deswegen würde ich jetzt behaupten, also ich hoffe natürlich, dass die EMA mit dem BioNTech jetzt diese Studie, die sie gebracht haben, jetzt bestätigen kann, und damit auch der Impfstoff dann zugelassen wird und dass ich dann halt möglichst schnell auch geimpft werde oder meine Generation, weil ja, ich glaube, jeder würde ganz gerne mal wieder normaler leben. Und ich glaube, das würden wir halt erreichen, wenn wir alle geimpft sind. Oder.
Ich kann es nur empfehlen. BioNTech hat nicht wehgetan. Ich wurde jetzt diese Woche geimpft, weil ich im Supermarkt arbeite und kann auch nur berichten, dass das alles sehr schnell, sehr unkompliziert voranging. Zumindest in meinem Fall und auch nicht, also in keinem Fall, den ich jetzt kenne aus den letzten Tagen, Wochen, hat es irgendwie Terminprobleme oder so gegeben, sondern es war eigentlich alles relativ chillig. Lasst euch impfen, Leute, wenn ihr könnt. Informiert euch, ob ihr könnt. Beim Hausarzt könnt ihr das ja mit AstraZeneca schon inzwischen ohne jede Priorisierung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man machen sollte, sich beim Hausarzt melden, wenn man über 18 ist natürlich. Ne? Sorry, Robin, aber aber ich glaube, das sollte jeder mal machen. Entweder ihr sagt, ich bin entweder jetzt schon oder demnächst dann auch im Impfzentrum impfberechtigt, dann macht das. Oder ihr sagt, das passiert vielleicht erstmal noch nicht oder ich möchte das im Hausarzt machen, dann macht das im Hausarzt und meldet euch dort einfach. Und das wird ja dann in den nächsten Tagen, Wochen auch ohne jegliche Vorerkrankungen oder irgendwelche andere ja, Indikationen möglich sein. Lasst euch impfen. In den USA haben sie das Problem. Die haben ja so super schnell geimpft, auch am Anfang. Die haben jetzt das Problem, dass mittlerweile die Impfwilligen ausgegangen sind. Da gibt es teilweise Impflotterien. Du lässt dich impfen und kriegst dann die Chance auf 1 Million Dollar.
Das würden wir in Deutschland auch mal sehr begrüßen.
Also, ne, wer darauf Lust hat, der sollte jetzt, ich glaube, nach Oklahoma oder so umziehen. Das, wo das war. Ja. Ja, was haben wir noch? Möchtest du da deine Lieblingsmeldung aus der letzten Woche vorlesen? Ich gucke hier gerade mal.
Lieblingsmeldung. Ehrlich gesagt habe ich keine Lieblingsmeldung mehr.
Keine
Also.
Lieblingsmeldung mehr.
Positive Meldungen habe ich generell zurzeit nicht.
Keine positive Mail.
Nee, ich bekomme
Hier,
eigentlich nur die
was sagst du
negativen
denn
mit.
zu? Was sagst du denn zu? Das ist ja auch am Montag dieser Woche erst passiert. Ich sehe es gerade. Janine Wissler und Dietmar Bartsch führen die Linken in den Bundestagswahlkampf. Da hast du doch bestimmt was zu gedacht.
Uiuiui. Dazu kann ich. Ich fand den Dietmar Bartsch immer relativ solide als Linken. Und Janine Wissler bin ich mir noch sehr uneinig, was ich
Eine
zu ihr
sehr
halten
unbekannte
soll.
Person immer noch, ne?
Deswegen,
Ja.
genau. Ja, das ist so
Sie
das.
gilt ja innerhalb der neuen linken Spitze als die Linkere. oder die extremere, wie man das bezeichnen soll. Und Sonne Hennig Wels so ist ja die, die man, glaube ich, eher kennt, weil sie ja die war, die dem Herrn Kemmerich die Blumen vor die Füße geworfen hat.
Genau.
Und die hat aber gesagt, sie will sich auf ihren Wahlkreis in Thüringen konzentrieren und in den Bundestag einziehen und eben nicht Spitzenkandidatin werden. Und damit blieb das für Wissler offen. Und Bartsch ist ja wiederum Fraktionsvorsitzender, glaube ich, aktuell, ne? Ja. Und ja, gilt ja als Vertreter des dann wieder eher, ne, wie du gerade schon gesagt hast, eher stabileren Flügels oder des, ich sag jetzt mal, regierungswilligen Flügels. Was ich ganz spannend fand, ist eine Umfrage, die der liebe Dylan diese Woche geteilt hat, der heute leider nicht hier ist, weil er Kopfschmerzen hatte und sich frühzeitig mal hinlegen wollte. Grüße gehen raus. Aber der hat, da gab es eine Umfrage, ich glaube, für den Spiegel oder so, wie viel Prozent der Menschen sich wünschen, dass die Linke mitregiert. Und da hat sich eine ganz klare Blockbildung ergeben unter den Unions- und den FDP- und den AfD-Anhängern, waren das jeweils so 10-15%. Unter den Anhängern von Grünen und SPD waren das, ich glaube, so 50% oder so. Und unter den Anhängern der Linken, also den Wählerinnen, den potenziellen, wünschen sich 96%, dass die Linke auch tatsächlich mitregiert. Also ich glaube, da kann man dann auch nicht mehr davon reden, dass das eine reine Protestpartei ist, die keinen Regierungsanspruch haben sollte, oder?
Nee, also ich denke auch, dass ich finde, die Linke, mit der könnte man regieren, sehe ich ganz klar. Kommt halt drauf an, muss ich sagen. Also ich persönlich für ein Rot-Rot-Grün-Bündnis bin ich sehr positiv eingestimmt, weil ich denke, dass mal etwas Progressiveres auch mal helfen könnte.
Ja, das haben wir hier in diesem Podcast auch schon oft erörtert. Wir gucken dann mal. Leider gilt ja Rot-Rot-Grün. Joschka Fischer hat sich dazu diese Woche in einem Interview geäußert, hat gesagt, Rot-Rot-Grün wird nicht passieren. Ja, was haben wir noch gehabt diese Woche? Gehen wir mal die Meldungen durch. Ich sehe überall nur Nahostkonflikt.
Ehrlich gesagt sehe ich auch nur sehr, sehr viel Nahostkonflikt. Jedoch, was ich auch noch öfters jetzt schon gesehen habe, insbesondere auch heute und gestern, dass nämlich die Republikaner in den USA weiterhin auf
Trump ganz schön sitzen. Das war auch eine Entwicklung. Diese Woche ist so viel passiert. Das muss, also das ist einer der besten Podcast-Folgen. Minute 1, diese Woche ist nichts passiert. Ja, so Minute 30, das ist so viel passiert, wir kommen mit den Themen nicht mehr klar. Ja, was ist in den USA passiert? Kannst du es zusammenbrechen?
Ja, und zwar wurde eine sehr, sehr stabile, nein, gut, nicht stabile wirklich, aber sehr, sehr,
sehr, sehr konservative.
Genau.
Aber?
Sehr, sehr konservative Trump-Anhängerin wieder in den Vorstand der US-Republikaner geschickt. Das ist natürlich erstmal ein Zeichen. Und ja, das hatte ich eben gerade noch gelesen.
Wieder in den Vorstand? Ich dachte, die wurde entlassen, weil die Trump-Kritikerin war.
Nee, ich hatte eine Trump-Anhängerin, die in den Vorstand gewählt worden war. Das ist eine etwas neuere.
Achso, das ist die neue, die da. Achso, ja, okay. Genau. Eine geht, die andere kommt. Das ist natürlich klar. Ja, okay.
Ja, ja. Und dass generell die Republikaner noch sehr auf Trumps Seite sind, was ich persönlich gar nicht verstehen kann, weil ich denke nicht, dass Trump den Republikanern gut getan hat, sondern er sie eher gespalten hat.
Ja, es gab ja jetzt über 100 Republikanerinnen, Republikaner, teilweise sehr hochrangige und namhafte, die sich die gedroht haben mit einer Abspaltung. Die gedroht haben, eine eigene Partei zu gründen, wenn sich die Republikaner im Kongress nicht in Zukunft von Trump und der Behauptung, die Wahl sei gestohlen worden, distanzieren. Also da ist Bewegung drin und da wird, glaube ich, in der amerikanischen Innenpolitik gerade massiv drauf geguckt und ist natürlich eine spannende Frage, ob Trump so eine Art Schatten Dasein führen wird jetzt die nächsten Jahre, oder führt er, glaube ich, eigentlich jetzt schon, kann man, glaube ich, schon sagen, dass er sozusagen wie so ein, ja, wie so ein Damoklesschwert irgendwie immer noch über der ganzen US-Politik schwebt und insbesondere die Republikaner eben noch massiv im Schach hat, ne?
Ja, ich persönlich habe ihn auch von Trump selber gar nicht so viel mehr gehört, nur von
Nee,
seinen
nee, der ist,
Anhängern, die ich weiß
genau,
ich.
der ist komplett, hat sich komplett zurückgezogen. Er hatte jetzt, ich habe jetzt, also beim Nahostkonflikt, da hatte er ein Statement abgegeben. Er hatte ja eine sehr einseitige Außenpolitik verfolgt gehabt und hatte sich jetzt irgendwie die letzten Tage dann mit so einem Ein-Paragraphen-Tweet, nicht mal ein Tweet, nee, es war so eine offizielle Erklärung mit dem Logo des ehemaligen, also die haben ja dann irgendwie so, ne, der 46. US-Präsident, das ist ja dann so ein Titel, den du dann auch offiziell weiterhin verwendest, ne, so
45. war
der
Trump.
45. Entschuldigung. Und da hat er dann so eine offizielle Erklärung abgegeben in seiner Funktion halt als Ex-Präsident und die war aber nicht lang, das war halt so ein Absatz und da hat er eben nochmal bestätigt oder bekräftigt, dass er das ja alles viel besser gemacht hätte. Und er ja jetzt sozusagen eindeutig wüsste, wer da jetzt im Recht stehe im Nahost und wer nicht. Aber das war, glaube ich, eher nochmal so ein Marketing-Gag, um zu behaupten, dass seine Nahostpolitik irgendwie erfolgreicher war, worüber man streiten kann, aber nicht hier und jetzt. Aber genau, die eigentliche Sache war, Liz Cheney war die Kritikerin von Donald Trump, die jetzt sozusagen gefeuert wurde aus dem Fraktionsvorstand, wenn man so will, der Republikaner im Abgeordnetenhaus. Und damit sind dann da keine wirklichen Trump-Kritiker mehr drin in diesem Fraktionsvorstand. Das ist also jetzt die Entwicklung und damit begibt sich die Grand Old Party, die Republikanische Partei der Vereinigten Staaten, auf einen sehr, ja, ich weiß nicht, sehr, sehr zweifelhaften Weg. Ich meine, schon die Nominierung von Trump war sehr zweifelhaft, aber da mussten sie sich ja einfach der Tatsache hingeben, dass der halt gewählt wurde, ne? In den USA sind ja letztlich das alles nicht nur strategische Entscheidungen, sondern in den Vorwahlen werden ja am Ende wirklich die Kandidaten gewählt und man hat dann ja auch nicht wirklich eine andere Wahl, als den zu nehmen, der gewählt wurde. Aber seit der Abwahl von Donald Trump hätte man eigentlich sich ganz klar verhalten können und müssen und das hat man definitiv nicht genug getan bei den Republikanern.
Ja, nochmal zum Thema. Die Abgeordnete heißt Elise Stefanik.
Dass die
Wenn ich
neue, die auf den
jetzt,
Posten
ja,
gewählt wurde, ja.
genau, das ist jetzt die neue. Die sagte auch nämlich, die Wahl sei manipuliert worden.
Also da sieht man, die Republikaner bereiten sich auf eine Rückkehr von Trump vor. Weil alles andere, ich meine, sonst würdest du ja jetzt nicht anfangen, da aufzuräumen in deiner Fraktionsspitze, mit Leuten, die deinen eigentlich verlorenen Kandidaten unterstützen. Also das kannst du eigentlich nur in eine Richtung deuten, finde ich, ne?
Ja. Ja, was gibt's denn noch diese Woche? Oder gibt es
Es gab einen
überhaupt?
Angriff auf eine Schule in den in Russland. Das ist irgendwie
Oh,
schon.
ja,
Das
stimmt.
war eine Geschichte, die ich glaube ich aber, die dann auch nicht mehr weiterging, zumindest nicht mehr in deutschen Medien. Ich
Ja.
gucke gerade mal nach, ob es da noch Neuigkeiten zu gab, aber ich glaube, die gab es tatsächlich nicht. Genau, es gab einen Angriff auf eine Schule in sibirischen, ist das sibirisch? Das ist nicht sibirisch. Ich glaube, Kasan liegt noch diesseits des Urals, ne?
Das, keine Ahnung, ich
Ja, also es
habe kein
gab einen
Russisch gehört für
Angriff
mich.
auf eine Schule in Russland. Dabei sind mehrere Menschen getötet worden. Und ein 19-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen, 21 Verletzte, genau, und darunter 18 Kinder. Und das Ganze handelte sich wohl um eine Tat aus Gründen, ja, aus persönlichen oder aus, ich sage jetzt mal so, mobbingmäßigen Gründen, sage ich jetzt einfach mal ganz ja, ich weiß nicht, wie man das korrekter ausdrückt, aber
Nicht festgelegt, nicht bestätigt,
ja, genau,
würde ich
also
auch.
es ist wohl so gewesen, dass es ein Täter war, der eben aus persönlichen Motiven gehandelt hat und der möglicherweise da irgendwie sich rächen wollte, Hass empfunden hat oder sowas. Das macht natürlich betroffen und zeigt, dass das aber insgesamt ein Phänomen ist, das jetzt nicht irgendwie USA-spezifisch ist oder Deutschland-spezifisch ist, weil man hört sowas ja auch oft aus den USA, Schulmassaker und so. Aber das ist ein Thema, das, ich glaube, viele Staaten einigt. Ja, was fällt dir noch ein?
Mir fällt, also ich gucke gerade auch hier einmal in der vergangenen Woche und mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Natürlich nur sehr, sehr viel Nahostkonflikt, was natürlich ein wichtiges Thema ist, ist ganz klar.
Was sagst du denn zum neuen Klimagesetz? Das war noch so ein Thema. Mittwoch das neue Klimagesetz im Kabinett
Das.
verabschiedet. Das war
Genau.
auch diese Woche.
Stimmt.
Wenn man sich dieses Archiv durchguckt, also das ist ja irre, was diese Woche alles passiert ist.
Das war doch das mit 2045, richtig? Oder bin ich gerade auf
Genau,
einer
genau.
anderen?
Also das war, also für den Kontext, wir haben ja schon letzte Woche über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nee, haben wir vorletzte Woche, glaube ich, schon drüber geredet. Das war ja vorletzte Woche.
Ja, genau,
Hat das
das habe ich alles
Bundesverfassungsgericht ja, genau,
mitbekommen.
hat ja das Klimagesetz der Bundesregierung für teilweise verfassungswidrig erklärt und hat bemängelt, dass die Ziele so gesteckt sind, dass sie zukünftige Generationen mit quasi ja, vor die Wahl stellt, entweder den Klimawandel nicht mehr gemanagt zu bekommen oder eben die Freiheitsrechte massiv einzuschränken, um dann den Klimawandel noch gemanagt zu bekommen. Also quasi, ihr drückt jetzt noch nicht genug auf die Bremse, um das in Zukunft nicht vor die Wand fahren zu müssen. So, mal, kommt, so mal zusammengefasst. Und da hat die Bundesregierung jetzt in Rekordzeit, also innerhalb von 13 Tagen, glaube ich, quasi eine Änderung vorgelegt. Ich glaube, da waren ganz massiv Olaf Scholz und Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, beteiligt. Und die haben, genau, die haben die Zahl angepasst und haben festgeschrieben, dass es weitere CO2-Senkungen geben muss und haben dann auch die Klimaneutralität bis 2045 ins Gesetz geschrieben, was ja eigentlich genau dem entspricht, was die SPD auch bei ihrem Parteitag beschlossen hat.
Ja, da kann ich, glaube ich, nur einmal sehr kurz abhandeln, das Thema. Es ist ein Fortschritt. 5 Jahre sind schon mal wenigstens etwas, aber als
Die Richtung
ich
stimmt.
glaube, dass die Richtung stimmt, aber noch mit zu wenig
Aber
Druck.
ja, genau. Das ist definitiv so. Und der Weltklimarat weist ja zu Recht darauf hin. Und leider gibt es außer Fridays for Future zurzeit noch keine Stimme, die das auch entsprechend reproduziert. 2035 ist das Jahr für Deutschland. Ich meine, man kann noch über 2040 reden. Ja. Es sind natürlich nur Zahlen auf Papier. Das Klima funktioniert nicht über. Also, das Klima ist ein komplexes physikalisches Phänomen und funktioniert nicht nur wegen irgendwelchen Zahlen in völkerrechtlichen Verträgen oder in Gesetzen. Aber die Szenarien sind relativ eindeutig und deuten darauf hin, dass Deutschland früher als 2040 klimaneutral werden muss.
Ja, das ist, also sehe ich auch als einen sehr wichtigen Punkt dann, insbesondere jetzt für die
Und
nächsten,
Kohle.
genau, Kohle, ganz
Kohle ist ein
wichtiges Thema.
wichtiges Thema,
Uiuiui.
finde ich, ist eigentlich unzumutbar, dass auch die SPD da nicht 2038 wieder aufmachen möchte. Da werden wir, glaube ich, nochmal nachbessern müssen. Da hat auch Svenja Schulze aus meiner Sicht eine Position, die ich da nicht ganz verstehe und habe auch nicht verstanden. Ich meine, das wäre ja eigentlich perfekt gewesen, wenn wir sagen können, wir haben jetzt das Klimagesetz noch in der Regierung mit der Union zusammen erstmal nochmal wieder angepasst und nochmal 5 Jahre rausgehandelt. Erstmal auf den ersten Schreck sozusagen schon mal eine Verschärfung vorgenommen, ne?
Ja.
Und gleichzeitig, wenn wir, und das ist ja das, was letzte Woche Sonntag lief, der Parteitag, wenn wir da 2040 uns ins Programm geschrieben hätten, so wie das Lina Scheer vorgeschlagen hat, Bundestagsabgeordnete der SPD und umweltpolitische, klimapolitische Expertin hier bei uns sozusagen. Und die hat ja vorgeschlagen, das war ja der Antrag, 2040 sich ins Programm zu schreiben. Das wäre ja wirklich ein passendes Bild gewesen, wenn man sagt, hier, liebe Wählerinnen und Wähler, wir erkennen die Tatsachen an, wir stellen uns ein auf einen Kurs, der schneller in Richtung Netto Null führt. Und wir haben jetzt schon verschärft auf 45 und nehmen uns für die Regierung ohne Union, die wir ja anstreben, 2040 vor. Das wäre ja irgendwie ein Bild gewesen, was gepasst hätte. Jetzt haben wir ja das, was im Wahlprogramm steht, eigentlich schon vor der Wahl umgesetzt und könnten es eigentlich schon wieder streichen.
Ja, ich finde, wir sollten ganz klar für 240 stehen. Dort haben wir beide ja als Sozen heute eine sehr sozialdemokratische Folge hier. Sind wir, glaube ich, beide der Meinung, SPD vor 1,7,
1,7, ja genau.
1,5.
Aktuell ist leider eher noch SPD vor 1,7, aber wir kriegen das hin.
Ich weiß nicht, wie ich das Seven im Kopf habe, aber ja, am besten natürlich wäre ja die mit 2035. Das sehen wir, glaube ich, beide so. Aber 2040 wäre auch erstmal ein Schritt. 2045 ist immer noch zu langsam.
Ja, ne, dass sich das im Prinzip entgegenkommt, ist ja ein normaler Prozess. Ne? Dass es auch immer Menschen gibt, die müssen die Extremforderung raushauen und dass es Fridays for Future gibt, die Druck machen und die sich da nicht irgendwie verhandeln lassen, weil sie sich ja auch nicht verhandeln lassen können. Sie sind ja keine Partei, so. Ne? Die müssen keine Wähler überzeugen, sondern die können einfach sagen, das ist unser Punkt, das ist unsere Position, das ist unsere Zukunft. So funktioniert ja Politik auch letztlich. Ne? Man kommt sich entgegen und während die Zeit weiter voranschreitet, wird das Interesse und die Achtsamkeit und die Dringlichkeit, auch die empfundene Dringlichkeit der Bevölkerung und der Politik ja immer größer. Und dann kann man die Zahlen ja immer noch weiter runterschrauben und die Bemühungen hochschrauben. Deswegen von 50 auf 45, wie es jetzt passiert ist, ist ein richtiger Schritt, aber geht leider noch nicht weit genug. Ich hätte mir auch sehr gut eine Lösung vorstellen können, wo wir mit der ganzen Änderung warten, bis eine neue Regierung gegründet wurde. Das war, glaube ich, ein Stück weit, und das muss ich schon kritisieren, finde ich, weil das war ein Stück weit schon auch ein Move, der einfach verhindern sollte, dass das Thema oder wo man einfach dann im Wahlkampf dann sagen kann, ja, wir haben doch schon was gemacht.
Ja, dem stimme ich zu. Aber dann, was haben wir denn noch diese Woche?
Olaf Scholz will Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten, kündigt die Tagesschau von vor 3 Tagen an.
Ui.
Uiuiui. Ja. Gutes Kommentar, guter Kommentar dazu.
Ja.
Also ich sag mal so, wenn wir eine so progressive und so einige und so entschlossene Regierung hinbekommen, dass wir bis 2023 die unfassbaren Milliardenmengen, die wir an Investitionen brauchen, alle schon ausgegeben haben, alle schon investiert, gedeckelt und quasi schon, ja, also wenn die dann alle schon bereitstehen und nur noch ausgegeben und umgesetzt werden müssen, dann können wir auch ab 2023 wieder die Schuldenbremse einführen. Aber ich glaube, dass das nicht funktioniert.
Da muss sich wohl die Tesla-Farm von Elon Musk wohl ein bisschen mehr lohnen im Steuergeld. Ja, sehr interessantes Thema. Aber ich denke, das werden wir nicht schaffen, alleine für
Nee.
Klimaausgaben, die hoffentlich
Nee.
endlich
Das,
mal.
genau, das werden wir nicht schaffen. Das ist keine besonders ehrliche und keine besonders glückliche Äußerung von Scholz gewesen. Weil es bedeutet entweder, dass er die Investitionspläne nicht ernst meint oder dass er eben die Schuldenbremse nicht ernst meint. Und ich meine, man kündigt nichts an, was man nicht einhalten kann. Ja, so, jetzt haben wir eigentlich nur die SPD kritisiert. Das ist eine gute Folge.
Und auch noch als Sozialdemokraten. Uiuiui.
Ja. Das gehört dazu im Wahlkampf, muss man ehrlich sagen, muss man auch ehrlich sein. Das wird so nicht kommen. 23, da sehe ich nicht. Leider, wobei, da muss man ja fairerweise also, ne, sagen, die Grünen haben sich da ja zu dem Thema auch bisher sehr wenig geäußert. Die sagen zwar auch, wir müssen machen, wir müssen erneuern, wir müssen investieren und so, aber wie sie konkret mit der Schuldenbremse das handhaben wollen, das haben sie noch nicht gesagt. Ne?
Ja.
Und Fakt ist ja auch für die wirkliche Aussetzung, also für die wirkliche Abschaffung der Schuldenbremse, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Darüber haben wir ja letzte Woche schon geredet oder der vorletzte, weiß ich nicht, dass es da nicht mal reicht, wenn es irgendwie eine rot-rot-grüne Regierung gibt oder so, sondern da müsste ja dann die FDP noch mindestens mitmachen und genau, und selbst dann wird es sehr unwahrscheinlich.
Ja, ich denke, dann haben wir die Woche sehr, sehr gut zusammengefasst, würde ich mal sagen. Und aus ihr dann da doch sehr viel rausgeholt.
Ja.
Aus dieser sehr unscheinbaren Woche. Also, ich glaube, niemand hat jetzt gedacht, bis jetzt,
Ach
dass
so,
die Partei
Dortmund ist
regiert.
Pokalsieger geworden.
Oh je. Also, Fußball, oh, da bin ich auch wieder ganz raus, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Glückwunsch an Borussia Dortmund und alle
Ja,
Fans, ne? Alles
an die Fans, aber ja,
klar.
freut sich ja manche auch
Die Grünen
nicht, aber.
haben das Ermitteln gegen haben die weitere Offenlegung der NSU-Akten in Hessen. Die NSU 2.0 Akten, so muss man ja sagen, in Hessen verhindert. Das war eine Sache, die noch viral ging die letzten Tage. Da gab es ja Fälle, wo von Polizeicomputern aus mehrere Menschen bedroht wurden, angegriffen, also mit Angriffen bedroht wurden und Todesdrohungen teilweise erhalten haben. Und das Ganze wurde jeweils unterschrieben mit NSU 2.0, war also offensichtlich rechtsextrem motiviert und ging von Polizeicomputern aus. Und da gab es Akten, die vorlagen und die hätten offengelegt werden können vom Verfassungsschutz. Und dagegen hat sich ja, die schwarz-grüne Regierung von Hessen ausgesprochen. Da haben sich die Grünen diese Woche sehr viel Kritik einfangen müssen, zu Recht. Denn ja, natürlich, es gibt immer so eine gewisse Koalitionsbindung. Das müssen wir in der SPD auch immer sehr schmerzlich erfahren. Aber ja, ich finde, die endet irgendwo und da hätte sie enden müssen. Wer sich gegen Aufklärung von rechtsextremen Taten ausspricht, der hat, glaube ich, was falsch verstanden.
Zustimmung.
Gut. So.
Das war es jetzt aber
Jetzt haben
wirklich
wir
für
alle
heute.
Themen abgegrast. Entschuldigung, die
Ja,
beiden waren mir
danke.
noch wichtig. Jetzt können wir dicht machen. Wir machen nämlich auch, glaube ich, dicht. Das ist die
Ja.
Botschaft, ne?
Ja, oder?
Ja.
Ja.
Ja, wir machen dicht. Wir haben da was vorbereitet und wir hören uns bald wieder. Nächste Woche nicht, da ist Pfingsten. Und danach haben wir eine Überraschung und kommen frisch wieder mit einer ganz neuen. Tja, weiß ich auch noch nicht. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. War eine etwas kürzere Folge, aber wir haben alles abgegrast. Und
In guten
tschüss.
50 Minuten. Tschüss.
Tschüss.